Das Buch Inside Tagesschau von Alexander Teske ist erst vor wenigen Tagen erschienen und wirbelt doch schon viel Staub auf, denn es lässt tief blicken in den Redaktionsalltag von ARD aktuell, wo neben den Tagesthemen und Tagesschau.de auch die Tagesschau entsteht, Deutschlands meistgesehene und viele sagen auch wichtigste Nachrichtensendung. Das Buch geschrieben hat Alexander Teske, der von 2018 bis Ende 2023 als Planungsredakteur bei ARD aktuell gearbeitet hat. Und seine Bilanz ist äußerst kritisch. Das merkt man schon am Untertitel des Buchs, der lautet Zwischen Nachrichten und Meinungsmache. Und dann gibt es noch den Zusatz angepasst, aktivistisch, abgehoben. Über all das will ich mit dem Autor sprechen. Alexander Teske, heute mein Gast im Telepolis Podcast. Schönen guten Tag.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Sie haben ja schon eine Menge Interviews gegeben zu Ihrem Buch, zuerst in der Berliner Zeitung, dann in der Neuen Züricher, also große Namen. Viele haben sich dafür interessiert, auch Telepolis war ja schon gleich nach dem Start zur Stelle. Haben sich denn auch ARD-Radiosender oder TV-Magazine bei Ihnen gemeldet?
Nein, also die einzigen, die sich bisher dafür interessiert haben, wenn auch reichlich, waren private Medien. Im öffentlich-rechtlichen System herrscht tiefes Schweigen. Es gibt einen kleinen Mediennewsletter, der das erwähnt hat, der beim MDR herausgegeben wird und unabhängig arbeitet. Ansonsten hat sich leider keiner gemeldet. Ich hoffe, das ändert sich noch.
Haben Sie denn privat Rückmeldungen von ehemaligen Kollegen bekommen?
Private Rückmeldungen gibt es natürlich jede Menge. Ich habe ja 21 Jahre für die ARD gearbeitet. Es gab sehr empörte Nachrichten so in den ersten Tagen, weil viele Kollegen auch in Hamburg sich das Buch offenbar vorbestellt hatten und dann gleich eben gelesen haben. Dann gab es auch sehr viel differenzierte Rückmeldungen, wo sich Kollegen die Mühe gemacht haben, das wirklich sehr lang aufzuschreiben, was sie gut finden an dem Buch, was sie weniger gut finden. Sowas finde ich großartig. Ich habe auch versucht, das alles zu beantworten, auch wenn das natürlich sehr schwierig ist. Und jetzt kommen sehr viele Nachrichten von Kollegen des MDR, wo ich ja lange war, aber auch des NDR und anderer Häuser, die sehr aufmunternd sind, die sagen Hut ab, Chapeau, und das musste mal jemand sagen, sie freuen sich sehr darüber. Ich höre was von Kollegen, von denen ich seit 10, 20 Jahren nichts gehört habe, die sich jetzt melden, mich einladen, die sich die Bücher signiert an ihre Privatadresse schicken lassen. Also das hat sich jetzt gerade so ein bisschen gedreht und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Wann ist Ihnen denn die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Also ich habe immer schon sehr viele Auseinandersetzungen in meinem privaten Freundeskreis, auch in der Verwandtschaft über das Thema Nachrichten, weil ja alle wissen, dass ich da eben arbeite und wir dann immer darüber gesprochen haben. Und mir ist aufgefallen, dass ein großes Unverständnis gibt über die Zusammenhänge, über die Inneren, wie das dann eigentlich alles passiert, wie die Bilder dann tatsächlich am Abend auf den Bildschirm kommen und gerade was so in der Planung passiert, wie die Themen gesetzt werden. Es gibt ja tatsächlich manchmal die Annahme, da würde früh das Kanzleramt anrufen und die Themen in den Blog diktieren, was natürlich Quatsch ist. Aber wie es denn genau abläuft, das wollte ich einfach einmal aufschreiben und hatte so eine Art, ich sag jetzt mal, Erklärbär geschrieben und habe dann aber auf meine Aufzeichnung zurückgegriffen. Ich habe schon immer Tagebuch geschrieben und auch natürlich über die 6 Jahre während der Tagesschau, habe auch so analoge Kalender, wo jeden Tag eine ganze Seite ist und habe da immer reingeschrieben, auch wenn es Auseinandersetzungen gab innerhalb der Tagesschau. Und als ich mir das so durchgelesen habe, ist mir halt aufgefallen, wie viele Diskussionen es gab im Haus und mit wie vielen Sachen ich aber auch nicht einverstanden war. Und dann habe ich versucht, das so ein bisschen abzuschichten, thematisch zu ordnen, habe dann auch gemerkt, dass das vielleicht das Interessantere ist und habe nochmal komplett umgeschrieben, das Buch.
Haben Sie denn auch die offene Debatte geführt in der Redaktion? Also haben Sie Dinge kritisch angesprochen, die sich jetzt im Buch wiederfinden?
Also ich habe natürlich, während ich da war, wie alle Kollegen, meine Themen vertreten, habe gesagt, das finde ich wichtig, das finde ich gut, anderes nicht. Natürlich, die Diskussionen zwischen Planer und Chef vom Dienst der Sendung finden meistens früh statt oder eben unter 4 Augen, maximal vielleicht 6 oder 8. Augen. In den großen Konferenzen waren Diskussionen, zumindest habe ich das so erlebt, weil mir das jetzt auch vorgehalten wird. Ich wäre da eher ein ruhiger Kollege gewesen, aber ich habe dort auch keine große Diskussionskultur erlebt. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass meine Meinung da groß gefragt ist. Wenn ich das ein paar Mal versucht habe, dann wurde man eher abgebügelt. Also das ist ja auch so ein grundsätzliches Problem des Klimas. Wie sehr fordert man ein, dass Kollegen mitdiskutieren? Wie sehr hört man auf die? Ich habe ja schon viele Redaktionen erlebt und weiß, dass es in anderen Redaktionen ganz anders läuft, dass die Wege viel kürzer sind und dass man eben, dass da auch auf einen gehört wird, dass Input eingefordert wird. Und bei der Tagesschau hatte ich das Gefühl überhaupt nicht, eben das Gefühl, dass es eher abgeschottet ist und dass die Chefs vom Dienst eine sehr große Macht haben, eine große Entscheidungsmacht und diese auch nutzen.
Hätte man denn ein solches Buch auch schreiben können, wenn man in der Redaktion geblieben wäre? Also wenn Sie, sage ich mal, nach 4 Jahren das geschrieben hätten, hätten Sie dann nach Jahr 5 und Jahr 6 dort voll machen können?
Nein, völlig ausgeschlossen. Also ich denke auch jetzt, ich habe ja jetzt sehr viel Abstand nach über einem Jahr Ausscheiden schon. Je mehr Abstand man hat, umso kritischer sieht man das. Klar, nach 21 Jahren, man ist ja auch Teil des Problems. Das Buch ist auch eine Selbstbeschreibung. Ich will mir da auch keinen schlanken Fuß machen und sagen, das sind jetzt nur die anderen. Ich habe ja bestimmte Entscheidungen auch mitgetragen in dieser Zeit und erst eben später realisiert, dass das zum Teil vielleicht eben auch problematisch ist. Das heißt, ich glaube, man braucht auch so ein bisschen Abstand, um das zu hinterfragen, um da so ein bisschen draufschauen zu können. Und den haben die Kollegen, die jetzt dort arbeiten, ja sehr wahrscheinlich nicht. Und andere Kollegen, die den Abstand vielleicht haben, haben aber da nicht gearbeitet. Insofern ist das natürlich eine sehr spezielle Situation, die ich jetzt habe. Und ich habe das dann eben umgesetzt und genutzt.
Ich will eine Frage noch hinterher schieben. Ich habe das so gehört in persönlichen Gesprächen. Ich weiß nicht, woher das kam. Das ist doch sicher eine Frustreaktion. Der wollte länger da bleiben, durfte nicht. Ist da was dran?
Also natürlich, als ich da hingekommen bin, habe ich mich gefreut. Ich fand die Tagesschau immer gut. Ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass dieses und jenes mir nicht gefallen hat. Aber trotzdem wäre ich gerne da geblieben, was auch vor allem private Gründe hat, weil ich mich in der Stadt hier eingelebt habe und nicht wieder zurück nach Leipzig wollte. Ich bin ja vom MDR sozusagen ausgeliehen worden für 2 Jahre und dann hat man das nochmal verlängert und hat dann aber eben gesagt, nach 6 Jahren ist Schluss. Der MDR hat dann Angst, dass man sich einklagt. Ich hätte also zum Mitteldeutschen Rundfunk zurückgehen können, hatte da auch einen unbefristeten Vertrag und das hat wirklich private Gründe, dass ich das nicht genutzt habe. Und ich dort dann aus freien Stücken gekündigt habe. Also zu sagen, ich habe da jetzt so eine Art Rachebuch geschrieben, ist meiner Meinung nach sehr problematisch.
Dann lassen Sie uns jetzt ein bisschen konkreter mal auf den Inhalt des Buches schauen. Ich habe diese 3 Adjektive vorhin zitiert, die sind ja ziemlich deutlich sichtbar auf dem Buchcover zu lesen. Angepasst, aktivistisch, abgehoben. So beschreiben Sie diese Redaktion. Fangen wir mal mit angepasst an. Wieso angepasst?
Angepasst würde ich sagen an die herrschende Meinung. Also die, man versteht sich jetzt nicht als ein kritisches Organ, sondern tatsächlich als jemand, der die Regierungsmeinung und das Volk bringt. Natürlich ist das jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber man ist jetzt, also die gibt ja Untersuchungen, die Opposition kommt sehr selten zu Wort und Dinge werden sehr selten auch hinterfragt und man konnte das eben in der Corona-Zeit sehr gut beobachten und kann das auch sowohl im Nahostkrieg, im aktuellen, aber auch im Ukraine-Krieg beobachten, dass doch die Regierungsmeinung überproportional vertreten wird und auch wenig hinterfragt wird. Insofern würde ich sagen, sehr angepasst, was so einen gewissen politischen Mainstream betrifft.
Aber wie ist das zu erklären? Sie haben ja vorhin angedeutet, mitunter hören Sie so in Gesprächen den Vorwurf, ach, da wird einem ja gesagt, was man tun soll, so einfach ist es nicht, sagen Sie. Aber welche Mechanismen wirken dann, dass es trotzdem so Schlagseite gibt, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Also ich glaube, zum einen passiert das unbewusst und es gibt ja viele Berichte und Untersuchungen zur politischen Einstellung von Redakteuren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sie mehrheitlich bestimmten Parteien, die eher links des Spektrums stehen, zuneigen. Und diese private Überzeugung, wie hoch jetzt auch der Prozentsatz im Einzelnen immer ist, aber er ist auf jeden Fall höher, als er in der Gesamtbevölkerung ist. Und diese private Haltung findet man eben auch in der Berichterstattung. Ich glaube eben gar nicht so sehr, dass das bewusste Entscheidungen sind, sondern das ist eine unbewusste Geschichte auch. Ist ja klar, dass die private Sicht auf die Welt sich auch in der Arbeit spiegelt. Und zum anderen ist es so, dass die Kollegen oder Ex-Kollegen, die da eben arbeiten, überproportional häufig schon sehr, sehr lange da arbeiten und sich natürlich dann aufeinander anpassen und sich die Kollegen auch aussuchen, die an höhere Positionen kommen, die man neu holt. Man findet natürlich die Leute gut, die so ähnlich sind wie man selbst. Und diejenigen, die sich dort vielleicht gar nicht so sehr verorten, die vielleicht eine andere Meinung haben, die merken das ja relativ schnell und werden die nicht laut äußern, wenn sie da vorhaben, noch Karriere machen zu wollen.
Stichwort Karriere, welche Rolle spielen denn Parteibücher bei der Besetzung wichtiger Stellen?
Also ich bin ja jetzt auch schon deutlich über 30 Jahre im Journalismus und ich würde sagen, als ich angefangen habe, hat das eine deutlich größere Rolle gespielt. Da war die Welt auch noch ein bisschen einfacher. Die einen fuhren auf das SPD-Parteibuch und die anderen auf dem CDU-Ticket und dann hat man immer abwechselnd die Stellen besetzt und konnte das eben paritätisch gut so austarieren. Die Zeiten sind, glaube ich, längst vorbei. Genau weiß es ja mal keiner, das wird ja nicht jetzt öffentlich kundgetan, aber ich glaube, dass man jetzt auch ohne ein Parteibuch an bestimmte Positionen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommen kann und dass natürlich auch Leute mit anderen Parteibüchern da sitzen, aber mehrheitlich glaube ich schon, auch aus den vielen Diskussionen der letzten 20 Jahre. Und ich habe ja auch viele Freunde dort im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und weiß ja auch, wie sie privat reden, dass man mehrheitlich den Grünen und der SPD zuneigt.
Das nächste Adjektiv, das Sie verwenden, heißt aktivistisch. Was genau verstehen Sie darunter?
Also aktivistisch ist zum Beispiel der Faktenfinder der Tagesschau. Also man geht ja eigentlich davon aus, dass die Tagesschau und so ist auch ihr Selbstbild ein neutraler, nüchterner Berichterstatter dessen ist, was gerade passiert. Und es hat mich wirklich sehr gewundert, dass man da einen Faktenfinder ansiedelt. Das hätte man ja auch woanders machen können, an anderen Redaktionen. Und wenn man das schon macht, hat mich das eben sehr gewundert, dass man sich einen Kollegen aussucht, der vorher einen NPD-Watchblog betrieben hat und in Interviews eben seine Haltung des Journalismus kundgetan hat und da ganz klar gesagt hat, nur das pure Anhäufen von Fakten ist für ihn kein Journalismus, sondern man muss das eben anreichern, auch mit Meinung und mit Haltung. Das ist ja, er hat das ja nicht exklusiv, aber das ist eine verbreitete Richtung auch im Journalismus. Und dass man diesen Menschen sich dann aussucht, der den Faktenfinder dann ja auch genauso führt über mehrere Jahre, das verstehe ich zum Beispiel unter aktivistisch, dass man dann am Anfang fast ausschließlich sich an der AfD abgearbeitet hat, dann hat man das Spektrum ein wenig erweitert und ging es eben auch gegen die Werteunion oder das BSW oder Trump oder Maaßen. Aber man hat so gut wie nie den Impuls gehabt, auch mal Äußerungen anderer Parteien oder Organisationen zu untersuchen. Ich habe gerade noch mal gesehen, eben auch aus der Corona-Zeit, da hat man eben auch die gängige Meinung ja unterstützt. Und wenn man sich einige Artikel heute noch mal durchliest, sind die auch von der Zeit völlig überholt und gar nicht mehr richtig. Insofern aktivistisch, weil sie ja auch privat unterwegs sind, auf Demonstrationen gegen Rassismus und so weiter und auch durchaus bei Antifa-Veranstaltungen alle mehrheitlich auch sich bei St. Pauli verorten, obwohl ja der HSV der größere Hamburger Verein ist und St. Pauli ein dezidiert politischer Verein ist, sie das unterstützen und damit auch, also auch mit solchen T-Shirts in der Redaktion rumlaufen oder auch mit Pullis, wo Bands draufstehen, wie Feine Sahne Fischfilet, die im Verfassungsschutzbericht auftauchen. Das kann man privat vielleicht machen, aber nicht in so einem Umfeld, wo man eben eigentlich ein neutraler, nüchterner Beobachter sein will. Man muss ja auch wissen, dass Besuchergruppen jeden Tag rumgeführt werden durch die Tagesschau, auch von Politikern. Und ich mir einfach so vorstelle, dass da vielleicht ja ein innenpolitischer Sprecher der CDU durch die Gegend läuft und dann dem Kollegen in die Arme läuft, der da mit dem feine Sahne-Fischfilet-Pulli rumläuft. Ich finde sowas total überflüssig.
Ja, das sind jetzt so ein paar Beispiele, aber kann man das dann wirklich grundsätzlich auf die Tagesschau beziehen? Denn jeder Mensch hat ja irgendwo eine politische Heimat, hat politische Ansichten, geht zu dem einen Verein oder zu dem anderen. Das ist das eine, aber das andere ist das journalistische Produkt. Das kann man doch voneinander trennen.
Könnte man, ich glaube, dass das eben sehr schwer ist. Und wenn man sich anschaut, wie die Tagesschau mit der AfD umgeht, finde ich schon, dass da der Auftrag verfehlt wird. Es gab ja schon sehr lange Bestrebungen, auch des ehemaligen Chefredakteurs der Tagesschau, Knifke, der heute Intendant des SWR ist, der auch innerhalb der Redaktion für einen anderen Umgang mit der AfD geworben hat, sich aber nicht durchsetzen konnte. Und aktuell habe ich auch gelesen, dass die neue WDR-Intendantin Fernau sich auch so äußert, dass man doch anders mit der AfD umgehen muss. Und dieser Umgang, den kann man aber bei der Tagesschau einfach nicht beobachten. Es gibt verschiedene Strömungen. Auf der einen Seite möchte man die AfD ignorieren oder man möchte sie entzaubern. Und wenn man sich anschaut, wie die AfD vorkommt in der Hauptnachrichtensendung, dann zu allergrößten Teilen geht es um ihre Verfehlungen. Wenn sie irgendwas, ja, wenn sie Skandale hat, dann werden die natürlich groß gemacht und da können sie auch was sagen. Oder es gibt natürlich Standardberichte, Parteitag oder Wahlberichterstattung, die man machen muss. Aber einfach mal zu erzählen, was die AfD für eine Haltung hat oder eben wie sie steht zu den Themen, die die Menschen betreffen. Was hält sie denn vom Mindestlohn, einer Erhöhung? Wie steht sie zur Mietpreisbremse, zu höheren Renten? Wie will sie die Wirtschaft wieder auf Trab bringen und so weiter. Das hat mir total gefehlt und da war auch kein Verständnis innerhalb der Redaktion, dass doch einfach zu behandeln wie eine Partei wie jede andere. Man sieht sich da eher leider als Richter und ich finde eben, Journalisten sind keine Richter, die bestimmen, welche Partei jetzt vorkommen darf oder nicht und wie sie vorkommen darf. Man muss sie einfach ganz normal behandeln, das ist man dem Gebührenzahler schuldig und wenn es eine illegale, undemokratische Partei ist, dann wird sie halt verboten. Aber im Moment ist sie noch legal, steht auf dem Wahlzettel und dann finde ich, ist es nicht Aufgabe von Nachrichtenjournalisten. Das kann man natürlich vielleicht in Magazinen machen, aber eben nicht in Nachrichten, sie zu entzaubern oder zu ignorieren.
Dann kommen wir mal zum Label abgehoben. Warum sagen Sie, die Tagesschau ist abgehoben?
Also das hat die Tagesschau natürlich nicht exklusiv, so fair muss man sein. Das gibt es sicherlich auch in anderen Redaktionen zu beobachten. Aber ich sehe da die Tagesschau einmal in einer besonderen Verantwortung, weil als öffentlich-rechtlicher Rundfunk und dann ist die Tagesschau da eben das Aushängeschild, das Flaggschiff. Da gibt es immer nochmal einen Unterschied zu privaten Medien. Und ich meine mit abgehoben die Herkunft zum Beispiel. Also dass man eigentlich fast nur noch dort Redakteure findet, die einen Hochschulabschluss haben, die in einem bestimmten Milieu groß geworden sind und die mehrmals im Jahr in der Weltgeschichte rumfliegen und die bestimmte Kontakte eben auch zu Gleichgesinnten haben, aber keine Freunde zu, ja, ich sag mal, Leuten, die nicht so gut gestellt sind, die vielleicht auch Kontakte in den Osten haben, die vielleicht auch schwer beschädigt sind oder migrantischen Hintergrund haben. Also das ist eine ganz bestimmte Blase und aus denen man auch immer wieder ihren Nachwuchs rekrutiert. Und das sieht man dann eben auch in der Berichterstattung, um mal ein gängiges Beispiel zu nehmen, die Proteste der Landwirte, also sowas, die Probleme der Landwirtschaft, was ja viele, viele Menschen betrifft, die finden eben erst auf dem Bildschirm statt, wenn die Trecker vors Kanzleramt rollen. Und dann ist es auch eine sehr oberflächliche Berichterstattung, einfach weil man natürlich sehr weit weg ist von diesen Problemen der Landwirte und auch kaum Experten noch in der Redaktion, die die Vorgänge vor Ort verstehen.
Nochmal nachgefragt, woran liegt das denn? Also werden da Leute aussortiert, die nicht ins Schema passen oder ist es einfach so, dass sich für den Journalistenberuf Leute interessieren, die aus bestimmten Milieus kommen und dann ist es halt so?
Also beides. Man muss ja schon für die Journalistenausbildung, wenn man sich auf einer Journalistenschule bewirbt oder ja, also für einen Volontariatsplatz, dann muss man ja bestimmte Kriterien erfüllen. Also als ich beim MDR meinen Volontariatsplatz damals bekommen habe, dann war das auch noch ohne abgeschlossenes Hochschulstudium möglich. Das wäre heute nicht mehr möglich. Man muss heute ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Und ich habe selber Leute kennengelernt, die es bis zum Chefredakteur gebracht haben. Die hatten nicht mal Abitur, haben dadurch aber natürlich eine ganz andere Bindung an, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, die einfache Bevölkerung gehabt. Und diese Abgehobenheit war nicht ganz so groß. Also natürlich hat man überproportional studierte Menschen in Redaktionen, aber diese Ausschließlichkeit, die hat doch meiner Meinung nach zugenommen. Also das ist eine Frage der Ausbildung. Natürlich zieht man sich solche Leute auch nach. Ja, also wenn man sich das aussuchen kann und entspricht offenbar dem Selbstverständnis dann studierte Leute zu bevorzugen. Und man findet eben Leute vielleicht, die aus dem Osten kommen oder vielleicht Dialekt sprechen oder ein bisschen anders sind, die empfindet man dann vielleicht auch als komisch und ordnet die dann vielleicht auch so als bisschen weniger intelligent ein, ohne dass sie das objektiv sind. Also wäre jetzt eine mögliche Erklärung, aber das ist natürlich auch ein Stück weit Spekulation, woran das liegt. Bin ja kein Psychologe.
An der Tagesordnung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist ja auch, dass Redakteure in Pressestellen von Ministerien wechseln und gar nicht so selten kehrt ihr dann auch irgendwann wieder zurück an den Sender. Es gibt ein Beispiel, das Sie auch ganz prominent da anführen im Buch und das Sie da kritisch bewerten, Michael Stempfle, der also sehr präsent war in den Sendungen von ARD aktuell. Und da gab es den Fall, dass der gerade noch einen Kommentar geliefert hat in den Tagesthemen, praktisch eine Lobeshymne auf Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und ein paar Tage später war er genau dessen Sprecher. Erstmal, welche Reaktion hat das denn in der Redaktion damals ausgelöst?
Also da war man natürlich überhaupt nicht begeistert von. Niemand wusste davon. Und da muss man auch sagen, dass das natürlich niemand toll fand, weil jedem bewusst war, dass das an der Glaubwürdigkeit kratzt und grenzwertig ist. Dann hat man natürlich versucht, das mal aufzuklären, weil ja einfach der Verdacht im Raum stand. Er hat diesen Artikel, diese Lobeshymne, die als Analyse auf tagesschau.de getarnt war, schon geschrieben, in dem Wissen, dass er der Sprecher von Pistorius wird. Also da gibt es eine extrem enge Überschneidung von wenigen Stunden. Und meiner Meinung nach sind da auch die Verteidigungslinien von Herrn Stempfli, die er dann öffentlich geäußert hat, ziemlich dünn. Man hat dann einen Transparenzhinweis unter den Artikel geschrieben, weil man wirklich Bauchschmerzen damit hatte, und hat dann später diese Analyse, also diese Lobeshymne von Herrn Stempfli auf Pistorius einfach gelöscht. Man kann ja meiner Meinung nach wenig als Arbeitgeber bis nichts unternehmen, wenn jemand den Job wechseln möchte. Das sei ja jedem gegönnt, was natürlich problematisch ist. Es ist einfach der Umgang. Man kann ja versuchen, dieses Hin- und Hergespringe zu unterbinden und dieses Wechseln aus dem Journalismus in die Politik und wieder zurück ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk extrem einfach, weil die Sender ihren Redakteuren ein sogenanntes Rückkehrrecht einräumen. Das heißt, der Platz wird einfach warm gehalten, der Vertrag ruht. Man kann einfach mal probieren, ob man es in der Politik schafft oder in der freien Wirtschaft. Und wenn es eben nicht klappt, nach 2-3 Jahren wieder zurückkehren. Und das ist natürlich extrem einfach und erleichtert diese Wechsel. Und in der Öffentlichkeit entsteht eben so ein Eindruck, der verheerend ist, dass alle unter einer Decke stecken, was sie ja nicht tun. Aber das wirft so ein ganz schlechtes Licht an einer engen Verzahnung zwischen Journalismus und Politik in die Öffentlichkeit. Und es ist ja eh schon, die Kollegen, die im politischen Berlin arbeiten, die sehen die Entscheider jeden zweiten Tag. Und da gibt es eben schon sehr, sehr enge Beziehungen. Man hat ja auch verschiedene Dinge unternommen, um das ein bisschen zu unterbinden. Hat die Zeit, die man Kollegen dorthin entsendet, befristet auf 5 Jahre und hält diese Regeln aber selber nicht ein. Es gibt eben auch Fälle, wo diese Befristung auf 5 Jahre umgangen wird und in Extremfällen auf 20 Jahre gedehnt wird. Und dann gibt es natürlich eine wahnsinnige Nähe zwischen der Politik und dem Journalismus. Das wollen die Einzelnen vielleicht nicht wahrhaben, aber das lässt sich eigentlich gar nicht wegdiskutieren.
Lassen Sie uns noch über Geld reden. Das ist ja auch mit Blick auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer ein großes Thema. Alle Menschen im Land müssen das ja mitbezahlen, mit dem Rundfunkbeitrag. Andererseits beklagen sich die Sender oft über Unterfinanzierung. Gerade erleben wir es beim RBB. Da sollen 250 Stellen sogar gestrichen werden. Das ist ja fast revolutionär oder konterrevolutionär, ganz wie man es sieht. Andererseits heißt es, die Sender sind überfinanziert. In Ihrem Buch beschreiben Sie die Redaktion ARD aktuell als eine ziemlich große, auch üppig finanzierte, aber die muss ja auch eine Menge leisten. Also wie bewerten Sie das Thema Finanzen mal mit Blick speziell auf ARD aktuell?
Also ARD aktuell habe ich als sehr gut finanziell ausgestattet wahrgenommen. Und ich finde das auch nach wie vor gut. Also wenn man die gesamte Rundfunkgebühr betrachtet, ist das ja wirklich nur ein Bruchteil. Aber die Tagesschau, also die Produkte, die dort entstehen in diesem Haus, das sind ja wirklich Aushängeschilde der ARD, die immer im öffentlichen Fokus stehen, die auch angegriffen werden jederzeit. Jeder kleine Fehler wird sofort ausgeschlachtet von interessierter Seite, von Leuten, die eben dafür sind, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abschafft. Insofern finde ich das richtig, dass die Kollegen dort ja die Luft haben, ordentlich zu arbeiten und finanziell gut ausgestattet sind. Das sehe ich gar nicht kritisch. Und auch dieses Korrespondentennetz der ARD, was ja wirklich weltweit einmalig ist, das finde ich gut und richtig. Die Frage ist so ein bisschen, wie man das nutzt und könnte man es nicht vielleicht besser machen. Insgesamt, ich bin jetzt kein Medienexperte, aber im Laufe der Zeit habe ich ja auch so ein paar Sachen mitbekommen und habe natürlich auch viele Jahre im Rundfunkredakteursausschuss gearbeitet, hatte auch Kontakt zur Aufsicht und zur Geschäftsleitung und habe da natürlich schon auch bin erschrocken über Zahlen, wie wenig Geld tatsächlich ins Programm zum Beispiel fließt und habe das Gefühl, und ich glaube, das haben viele Redakteure, dass der Wasserkopf immer größer wird und dass eben die Sender auch durchaus, dass da viele Menschen sich weiter beschäftigen würden, auch wenn das Programm wegfallen würde. Und das ist natürlich eine sehr bedauerliche Entwicklung. Und wenn man sich anguckt, also es ist sicherlich richtig, dass gespart werden muss, weil die öffentliche Stimmung einfach so ist, dass man sagt, 10 Milliarden sind jetzt wirklich genug und der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll nicht immer weiter ausufern. Die Frage ist, wo wird gespart? Und wenn ich meinen Haussender MDR da angucke, die letzten Meldungen, da war es dann eben so, dass die neue Informationsdirektorin eine umstrittene Zulage sich genehmigt hat. Und diese, da geht es, ich weiß gar nicht, um 2.500 oder was, wo ich dann immer denke, die können den Hals nicht voll genug bekommen. Die verdienen so viel wie die Kanzlerin und dann reicht ihnen das trotzdem nicht. Und das öffentlich ist das eben ganz problematisch, weil an so einer kleinen Summe sich dann so wahnsinnig viel entzündet. Und auf der anderen Seite spart der MDR eben wie viele Sender bei der Kultur. Da gibt es also, das ist ja ein ganz wichtiges Feld im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil jemand anders, also die Privaten, das ja nur noch rudimentär beackern. Was da nicht mehr stattfindet, findet woanders eben nicht mehr statt, zumindest nicht im großen Maße. Deswegen ist das verheerend. Und zum Beispiel hat der MDR, das war eine der ersten Ideen, jetzt zu sparen in der Investigativrecherche, also da, wo die Kollegen doch mal ein bisschen länger Zeit haben, einer Geschichte nachzuspüren und mal ein paar Tage oder Wochen auch eine Geschichte zu recherchieren. Und das ist natürlich fatal. Also diese Investigativrecherche ist, man hat das dann nur ein bisschen zurückgenommen, aber die Abteilung ist total klein und kaum noch vorhanden. Und das gerade in einem Berichtsgebiet, wo die drei Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo die AfD stark ist und es viel zu recherchieren gibt dann auch an anderen Dingen. Und wenn das der MDR nicht mehr tut, dann macht es kaum jemand anderes, denn die Zeitungen haben diese Kapazitäten gar nicht mehr. Also aktuell ist ja sind die beiden großen Zeitungen aus Leipzig und Dresden zusammengelegt worden zum Beispiel. Deswegen ist das einfach eine sehr dramatische, bedauerliche Entwicklung.
Sie haben vorhin gesagt, für Sie ist das Kapitel Tagesschau erledigt und zum MDR zurück wollten Sie nicht. Ist es trotzdem vorstellbar, dass Sie nochmal Lust bekommen, doch wieder zurückzugehen zu den Öffentlich-Rechtlichen?
Also das war mir vorher klar, dass ich damit sämtliche Brücken hinter mir abbrenne. Also ich werde nie wieder einen Fuß ins öffentlich-rechtliche System setzen können. Das ist ziemlich klar. Der NDR hat ja gesagt, er prüft das Buch juristisch und alles, was ich aus dem Haus höre, ist, dass man sehr, sehr wütend ist. Man hat mir das auch ja zu verstehen gegeben in diversen Tweets von Kollegen, die mir das sehr übel nehmen. Und ich glaube, die werden das auch nicht so schnell vergessen. Ich selber hatte natürlich so ein paar Nächte, wo ich schlecht geschlafen habe oder überlegt habe, ist das wirklich richtig, was du da tust? Man muss ja auch irgendwie seine Miete bezahlen und Es ist nicht einfacher geworden für Journalisten, aber je länger ich raus bin aus der Tagesschau, umso weniger bedauere ich das. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh und es hat mir in jeder Hinsicht gut getan und ich bin glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin.
Jetzt haben Sie natürlich mit diesem Buch viel zu tun, geben Interviews, stehen in der Öffentlichkeit, aber ich nehme an, Sie haben auch noch ein bisschen was vor. Können Sie über Pläne sprechen?
Also tatsächlich wird das ja jetzt eine Weile anhalten, glaube ich. Es übertrifft meine kühnsten Erwartungen. Natürlich hatte ich gehofft, dass das Buch ein Erfolg wird und dass man auch darüber spricht. Ich habe jetzt schon auch so das Gefühl, dass es ein bisschen was ins Rutschen bringt, dass es eine Diskussion anstößt, was mich wahnsinnig freut. Insofern, ich habe Einladungen zu Lesungen, zu Diskussionsveranstaltungen und das wird mich noch eine Weile beschäftigen. Dann möchte ich natürlich irgendwann auch mal einen Haken dahinter setzen. Also ich möchte jetzt nicht bis zur Rente der Medienmensch bleiben. Ich möchte gerne auch noch andere Projekte umsetzen, vielleicht auch noch mal ein zweites oder drittes Buch zu ganz anderen Themen schreiben und ich werde als Journalist auch weiter mich Herzensprojekten zuwenden, einfach mir die Themen selber aussuchen, die mir im Herzen liegen und mir die Zeit nehmen, die auch umzusetzen.
Dann danke ich Ihnen zunächst mal herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.
Gast im Telepolis Podcast war der Journalist und Buchautor Alexander Teske. Sein Buch Inside Tagesschau ist vor kurzem erst im Langen Müller Verlag erschienen, kostet 22 €.